Vallen wir God um einen Segen bitten über seinem Wort, damit het ons auch wirklich berührt, was Jesus da getan hat. Für seine Feinde. Und wir auch erkennen, wo wir davor kommen in dieser Geschichte, wo wir stehen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, danke für diesen Karfreitag, an dem wir denken dürfen an das große Wunder, dass Jesus wirklich sein Leben gegeben hat als ein Lösegeld für viele, als ein Lösegeld für uns. Und wir beten, dass wir das heute neu verstehen, vielleicht auch zum ersten Mal, was Jesus da Gewaltiges getan hat. Wie das, was getan hat, die Welt wirklich aus den Angeln gehoben hat. Bitte, Herr, lass deine Stimme unsere Herzen berühren und uns trösten, ermutigen und auch verändern. In Jesus' Namen. Amen. Jetzt lese ich euch nochmal den Text vor aus Lukas 23, und zwar die Verse 44 bis 46. Lukas 23, Abvers 44. Und es war schon die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein. Und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als das gesagt hatte, verschied Liebe Gemeinde, jetzt wird es wieder still sein auf dem Kreuzigungshügel, habe ich gedacht, als ich den ersten Satz las. Es war schon die sechste Stunde, die Mittagszeit, und es kam eine Finsternis über das ganze Land, und die Sonne verlor ihren Schein. Eine totale Sonnenfinsternis. Ich muss sagen, ich habe das einmal erlebt. Vor mehr als 25 Jahren, ich war damals noch in Gent. Es war mitten am Tag. Es war Sommer. Aber man spürte das. Es wurde kalt. Im Sommer. Und dunkel. Die Vögel verstummten. Totale Stille. Jetzt wird es wieder still sein, meinte ich. Het zum Teil, weil wir kurz davor von den Soldaten lesen, die Jesus sauren Wein brachten und spöttisch zu ihm sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst. Auch die Oberen spotteten und sagten: Er hat anderen geholfen, jetzt helfe er sich selbst, wenn er dann der Messias Gottes ist, sein Auserwählte. Mann, oh Mann, all das Geschrei unter dem Kreuz, da wird dir schlecht, oder? Aber dann wird es dunkel, mitten am Tag. Ha, denkst du, das war's dann wohl mit dem Tumult, hè? Endlich. Und in gewisser Weise dürfte es so gewesen sein, für einen Moment keine wütenden Zuschauer mehr. Denn hat Jesus nicht schon die Hände voll mit seinem eigenen Leid? Könnten sie ihn nicht endlich in Ruhe lassen? Bitte, bitte, bitte. Doch, meine Lieben, die Dunkelheit brachte dem Heiland keine Erleichterung, keine Pause. Im Gegenteil. Diese Dunkelheit war bedrückend. Sehr. Gut, die Spötter waren jetzt stil, aber in dieser Dunkelheit stand jetzt seinem einzigen Feind gegenüber. dem Teufel selbst. Ja, der war auch im Tumult, aber damals ein bisschen indirekt. Jetzt legt Satan alle seine Verkleidungen ab. Jetzt kommt der Teufel selbst zu Jesus, höchst persönlich, in dieser Dunkelheit. Alsof er denkt, jetzt kommt es darauf an. Kann ich meine Arbeit überall meinen Handlängen überlassen und mich selbst ein bisschen im Hintergrund halten? Das, wovor ich jetzt einstehen muss, das muss ich selbst tun. Daarvoor brauche ich meine ganze Höllenkraft. Wie Jesus bei seiner Verhaftung sagte, dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Eure Stunde, das bezieht sich auf die Leute, die ihn verhaften. Satans Handlanger. Aber die Macht der Finsternis, das ist der Fürst der Finsternis selbst. Das ist Satan. Aber warte mal. Es war doch Gott, der es dunkel werden ließ. Es gibt ein Off. Schalte. Bitte. Es war Gott doch, der es dunkel werden ließ. Ich mache das Licht. Ich schaffe die Finsternis, so steht es doch über den Herrn in Jesaja. Stimmt. Aber wenn Gott was tut, sofort ist der Teufel da, um seine Sichtweise darauf zu legen. Um sein finsteres Ziel damit zu erreichen. Zum Beispiel, und das wissen wir doch eigentlich alle als Christen, wenn Gott dich auf die Probe stellt, verwandelt der Teufel es gerne in eine Versuchung. Immer. Immer wieder. Habt ihr es erfahren? Auch hier. Gott der Herr hat seinen Zweck mit dieser Dunkelheit. Dazu später mehr. Aber Satan stahl Gott diese Dunkelheit, um sein eigen plan zu verwirklichen. Um die Hölle loszulassen auf Jesus. Diese zwei dingen sind hier miteinander vervlochten. Was had de God met deze donkerheid voor? En wat macht de Teufel damit? Dat is hinabgestiegen zur Hölle, aus unserem Glaubensbekenntnis, dat war es hier, in diesen drei Stunden voller Dunkelheit. Ja, dat muss man sich klar machen. Wie ging es nochmal? Dass die Sünde in die Welt kam, dat war Satans Werk. Dat is klaar, oder? Maar daarvoor benutzte er bij Adam en Eva die Schlange. Dat arme Tier. En om Israël te vernichten, benutzte er den Pharao van Egypte. En damit er David zu Fall brengen konnte, daarvoor benutzte er een Volkszählung en seksuele Versuchung. Auch die schreiende Menschen hier am Fuße des Kreuzes sind alles Instrumente Satans. Aber um das Werk Christi zu vereiteln, um das Rettungswerk zu verhindern, das hier seinen Höhepunkt erreicht, da erscheint Satan selbst, höchst persönlich. Dafür benutzt er sich selbst als Werkzeug. Denn er hat nicht nur Macht über die Finsternis, er ist Finsternis. Das ist, sag mal, das ist sein Wesen. Gott ist Licht, der Teufel ist Finsternis. Denk nicht gering davon, was Christus damals erduldete und glücklicherweise glorreich ertrug. Aber was meinte Gott dann mit dieser Finsternis? Ich habe schon gesagt, Gott der Herr hat seinen eigenen Grund dafür. Wel, Gott wollte in dieser Dunkelheit etwas verbergen. Wollte uns die Sicht nehmen auf das, was da zutiefst passiert ist am Kreuz. Ja, was genau zwischen Gott und Satan passiert ist, mit Christus als Einsatz, darüber schweigt die Bibel. Und ich glaube, das ist schon ein barmherziges Schweigen. Darauf wurde ein Deckel gelegt. Es ist mir persönlich auch unmöglich, dem in der Predigt gerecht zu werden. Und manchmal versuchen Menschen in diesem Geheimnis zu leicht einzudringen. Aber ich kann nur einfach das Evangelium weitergeben, dass Jesus damals einen Preis gezahlt hat. Ich denke an Markus 10. Wir haben das heute Abend schon gehört. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Oder nehmen wir das bekannte Wort von Paulus. Ihr seid erkauft und bezahlt. Aber wir hören auch, wie Jesus in Matthäus 12 etwas über den Starken sagt, den Teufel. Den Starken, dem er die Beute rauben musste. Das ist wieder ein ganz anderes Bild als das von bezahlen. Bisschen schwierig zu kombinieren, oder? Bilder, sie sagen viel, aber nicht alles. Und daarom Vorsicht, bisschen respect bieden. Denn bezahlen, ich denke nur aan die vragen, schon ausführlich diskutiert in viele Bücher. An wen sollte dieser Preis bezahlt werden? An den Teufel? Aber, was denkst du, würde Satan zijn Beute für Geld freigeben? Das kann man doch nicht sagen. Ich komme nur zu dem Schluss, dass Gott den Kelch anbietet, den Jesus trinken muss. So wird das Leben vom Sohn, der Eva versprochen wurde, als Lösegeld für Adam und die viele Kinder bezahlt, die des Todes schuldig waren. Deshalb diese Finsternis auf dem Hügel von Golgotha. Gott hält uns ein bisschen auf Distanz zu dem, was da tatsächlich passiert ist. Das ist die Finsternis in Gottes Augen, in Gottes Hand, Dunkelheit. Interessant, als Mose die Stiftshütte baute, auf Hinweis vom Herrn, war an der Stelle, wo die Bundeslade stehen sollte, kein Licht, 0,0. Kein Licht. Das Allerheiligste, habt ihr daar jemals aan gedacht, war ein dunkler Raum. Im Heiligen, sogar davor, da brandte ein goldener Leuchter. Haben Sie gelesen. Aber im Allerheiligsten war es dunkel. Und bei Salomo, die den Tempel baute, mit der Stiftshütte als Vorbild, war es genau so. Was sagt Salomo? Herr, du hast gesagt, du wollest im Dunkel wohnen. Seltsam, oder? Seltsam. Denn wir verbinden Gott immer mit Licht. Gott ist Licht, schreibt Johannes. Und in ihm gibt es kein Spur von Dunkelheit. Und Psalm 102, er hat das Licht in einen Mantel gehüllt. Warum also diese Vorliebe für die Dunkelheit? Nun, meine Liebe, denkt an die Arche und an die Deckplatte, den Gnadenthron auf den Arche, auf den der hohe Priester Blut tropfte. Dort fand die Versöhnung statt. Und darum geht es. Und das ganz Besondere, dass Gott nicht mehr an meine Sünden denken will. Siehst du, Gott hat eine Decke darüber gelegt. Wie genau es geschah, wie die Versöhnung genau passierte, dafür müssen wir die Details nicht kennen. Das ist was zwischen Gott und Satan. Aber, und das ist wunderschön, diese Bedeckung kam nicht auf die Versöhnung zu liegen als Ergebnis, das erreicht worden war. Nicht über die Versöhnung, sag mal, als geheilte Beziehung zwischen Gott und uns. Oh nein, Gott machte kein Hehl daraus, das ist klar, ganz klar. Und nun komme ich zu einer Besonderheit im Text, die uns von Golgotha wegführt und zum Tempel in Jerusalem bringt. Schau mal Vers 45. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Stücken. Also ein Eingriff von wo? Von Gott. Und nun noch einmal der kleine Abschnitt aus Exodus 26, ganz kurz, wo es um den Bau der Stiftshütte geht, da erhält Mose den folgenden Hinweis. Webe einen Vorhang aus blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirnten feinem Leinen. Er soll an vier Säulen befestigt werden, die mit Gold überzogen sind. Und dann bring die Bundeslade in den Raum dahinten. Der Vorhang soll das Heilige vom Allerheiligsten trennen. Versteht ihr?
Ja.
Eine Trennung. Trennung. Darum geht es bei dem Vorhang. Die Sünde schafft immer Trennung zwischen Gott und uns. Und nirgendwo wird das deutlicher als in der Trennung zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten im Tempel. Das musste Israel lernen. Und in Israel, wir alle. Du musst durch diese Trennung gehen, sonst wirst du nie das große Glück erfahren, wenn die aufgehoben wird. Dann wirst du nochmals Freude haben an Vergebung, Rechtfertigung, Gnade und all diese wunderbaren Termen aus der Bibel. Halleluja, hier auf Golgotha wird die Trennung aufgehoben. Sie ist einfach nicht mehr da. Habt ihr es gehört? Der Vorhang wurde in zwei Teile zerrissen. Und im Buch Offenbarung, wunderschön, im Offenbarung 11, zwischen all den Urteilen, die das Buch füllen, wie wir wissen, zwischen all den Urteilen lesen wir Folgendes. Da tat sich der Tempel Gottes auf, der im Himmel ist, und die Bundeslade wurde in seinem Tempel sichtbar. Und es folgten Blitzen, Stimmen und Donner, ein Erdbeben und großer Hagel. Schau mal, die erste Hälfte zeigt genau dasselbe wie unsere Text. Die Arche der Versöhnung wird sichtbar, die Trennung ist vorbei. Das verdanken wir dem, was Jesus in diesen 3 Stunden Finsternis für uns getan hat. Dank dieses Opfers, dank der Sühne für unsere Sünden, ist der Weg offen. Offen für den Vater und offen für einander. Stell dir vor, mitten in den Gerichten, die über die Welt kommen. Wir hören davon in derselben Passage. Mitten unter den Gerichten über die Welt schwingt eine Tür auf. Und wir erkennen es heute nicht, Erdbeben, Hagel, diese Wasserflüssen. Und wir sehen die Vision von einem Weg, die offen liegt. Wunderschön, ein Weg der Versöhnung. Was für eine Botschaft. Gerade in unserer Zeit, die so voll ist von Gottes Gericht über die Welt. Wie wir sehen, gerade jetzt ist der Weg zu ihm offen. Also, du kannst mit all deiner Unsicherheit, mit all deine Ängste zum Gnadenthron gehen. Mit deinen Ängsten, aber vor allem mit deinen Sünden. Wir sind nicht für die Hölle bestimmt. Wenn wir dorthin gehen, ist es unsere eigene Entscheidung, unsere eigene Schuld. Gott entscheidet anders. Gott entscheidet sich für Christus und sagt uns, hört doch auf ihn. Lasst ihn euer Retter sein und ihr teilt an seiner Wahl und alles wird gut. Ihr Lieben, lasst euch nie einschüchtern. Lasst euch nie entmutigen von dem, was in der Welt alles passiert, wo der Fürst der Finsternis schrecklich wütet, wie wir alle sehen können. Der Weg zum Vaterherz ist offen und führt nicht in eine Sackgasse. Und schau mal, das Buch der Offenbarung sagt auch was Schönes über den Herrn selbst. Nämlich, dass er bei all seinen Urteilen, die über die Welt gefällt werden, nicht auf Zerstörung, sondern auf Versöhnung, auf Frieden aus ist. Durch die dunklen Wolken sehen wir die Sonne von Gottes Angesicht als freundliches Licht, das uns zuschaut. Und so lenkt Gott unsere Aufmerksamkeit ab von dem, was genau auf Golgatha passiert und was in der Welt passiert, um uns zu zeigen, was Jesus' Leiden für uns bedeutet. Meine Lieben, in a nutshell, ganz gut, der Weg ist offen. Und dann überrascht es eigentlich auch nicht, dass wir danach lesen, und Jesus rief laut: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, starb er. Klar. Dieses friedliche Wort aus Psalm 31 hat dieselbe Bedeutung wie es ist vollbracht im Johannes Evangelium. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das sind die Worte am Abend nach getane Arbeit. Wissen Sie, jeder Israelit kannte diese Worte. Sie waren ein Abendgebet für die Kinder. Schon für die kleine Kinder. Und als ich das einmal in Israel erfahren habe, dass das wirklich noch immer so ist, das hat mir tief bewegt. Stel je voor, Jezus had het bereits als jongen van Maria geleerd. Een goedes gebed voor een slavengeen. Gibt zijn laatste woord etwas berührendes, niet? Een anstrengende taak geht zu Ende. En dan, dieses Psalmzitat, dat van vertrouwen zeugt, wie der gesamte Psalm. En dat is in de Bibel oft de Fall. Wir haben das schon gesehen bei mein Gott, warum hast du mich verlassen und mir durstet? Wenn ein Vers zitiert wird, es sind alle Psalmverse, wenn ein Vers zitiert wird, sollte man eigentlich den ganzen Psalm lesen. Dafür haben wir heute Abend keine Zeit. Aber Psalm 31, das ist es. Und versuch es mal heute Abend, vorm Schlafen gehen. Oder morgen am Karsamtag. Leest mal den Vertrauenspsalm 31. Und noch was. Christus starb nicht. Er starb nicht mit diesem anderen Vers. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das kam nicht über seine Lippen, als er starb. Nein, nein, nein. Jetzt war die Verlassenheit vorbei. War die Beziehung zwischen Vater und Sohn völlig wiederhergestellt. War wieder vertraulich und intim. Da lief kein Teufel mehr im Weg. Das Werk war vollbracht. Die Finsternis hatte nicht gesiegt. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es wurde wieder hell. Und es bleibt hell. Für jeden, der glaubt. Und so möchte ich für euch mit zwei Fragen schließen. Sie sind ganz einfach, aber sie entscheiden. Eins. Wer ist Jesus Christus für dich? Wer ist er, Gottes Sohn? Und zwei. Was bedeutet für dich sein Sterben? Amen.